Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Jeder arbeitslose junge Mensch in Europa soll ein Aus- oder Weiterbildungsangebot bekommen. Das war das große Versprechen der Jugendgarantie, 2013 auf dem Höhepunkt der Krise eingeführt. Heute werden die aktuellen Arbeitsmarktzahlen der EU vorgestellt und wir sprechen gleich darüber, wie es um die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2019 steht. Außerdem geht es auch heute nach Südtirol, wo seit einem Jahr die rechtsnationalistische Lega im Autonomiegebiet mitregiert. Und wir schauen nach Finnland. Der digitale Vorreiter in der EU ist auch Pionier, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Jugendarbeitslosigkeit. Kaum ein anderes Thema hat die Arbeitsminister der EU auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise derart beschäftigt. Die Zahlen, die waren ja auch dramatisch. 2013 hat in Griechenland und Spanien jeder zweite junge Mensch keinen Job gehabt. In vielen anderen Ländern lag die Jugendarbeitslosigkeit bei 30-40%. Die Politik hat damals immer wieder beraten, sich Programme ausgedacht. Durchgesetzt hat sich 2013 dann die Jugendgarantie. Die soll sicherstellen, dass junge Menschen unter 25 innerhalb von 4 Monaten nach Schulabschluss oder nachdem sie arbeitslos wurden, ein Angebot bekommen für eine Weiterbildung, ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle. Hat das funktioniert und wie hat sich die Beschäftigungssituation junger Leute in den letzten Jahren verändert? Darüber möchte ich mit Karl Brenke sprechen. Er ist Arbeitsmarktexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Brenke, wie hat sich denn die Jugendarbeitslosigkeit in den Hauptkrisenländern seit 2013 verändert? Wie weit ist sie zurückgegangen?
Ja, die Jugendarbeitslosigkeit ist ja kein isoliertes Phänomen. Wir haben in den letzten Jahren überall einen Abbau der Arbeitslosigkeit generell gehabt und da ist auch die Jugendarbeitslosigkeit kleiner geworden. Anfang 2013, das war der Höhepunkt, hatten wir eine Jugendarbeitslosenquote von fast 25%. Davon sind wir jetzt deutlich runter. Wir sind jetzt bei 14%. Die Jugendarbeitslosigkeit hat sich sogar stärker abgebaut als die Arbeitslosigkeit der Erwachsenen. Das würde vielleicht den Schluss nahelegen, dass diese Jugendgarantie gewirkt hat. Aber was anderes spielt eine Rolle, denn tatsächlich die Beschäftigung der Jugendlichen ist nicht stärker gestiegen als die der Erwachsenen, sondern man hat 2 Bewegungen. Das eine ist, was wir in Deutschland auch kennen, eine zunehmende Akademisierung. Ein wachsender Teil der nachwachsenden Generation geht gar nicht erst auf den Arbeitsmarkt, sondern verspätet nach einer akademischen Ausbildung. Und das Zweite, was man beobachten kann, ist, die Zahl der Jugendlichen ist einfach kleiner geworden. Und wenn ich weniger Nachwuchs habe, dann ist das für diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt sind, auch eine gewisse Entlastung.
Das heißt, kein Grund für die Arbeitsminister, sich auf die Schulter zu klopfen?
Nein, man kann ja gucken. Man hat ja Zahlen über die Dauer der Arbeitslosigkeit. Und wenn ich sage, die Jugendgarantie sagte, dass man nicht länger als 4 Monate arbeitslos ist, dann stellt man auf der anderen Seite aber fest, dass in der EU etwa die Hälfte der Jugendlichen länger als 4 Monate arbeitslos ist. Das heißt, für die Hälfte der Jugendlichen funktioniert offensichtlich die Jugendgarantie ganz offensichtlich nicht. Und das zeigt ja, dass man eben nicht per Beschluss sagen kann, ich baue die Arbeitslosigkeit ab, sondern der Abbau der Arbeitslosigkeit hängt ja sehr stark auch von der Konjunktur ab.
Das heißt, dieses System oder diese Garantie, Jugendgarantie, hat überhaupt nichts gebracht?
Auch ich weiß nicht, ob sie überhaupt nichts gebracht hat. Vielleicht wird es wahrscheinlich eine kleine Stellschraube gewesen sein, an der man gedreht hatte. Das eine oder andere Praktikum oder Weiterbildungsprogramm war vielleicht ganz hilfreich, aber der große Wurf war es nicht.
Nun ist ja nach wie vor die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien oder Frankreich, vor allem aber Griechenland, nach wie vor doppelt so hoch wie die allgemeine Jugendarbeitslosigkeit. Woran liegt das? Was läuft da immer noch falsch?
So läuft vieles denn noch falsch. In Spanien, Griechenland hat man natürlich immer noch große wirtschaftliche Probleme. Die Probleme sind ja eher unter den Teppich gekehrt worden durch die diversen Maßnahmen der Euro-Rettung, als dass sie tatsächlich gelöst wurden. Und wir haben eben auch eine Entwicklung, dass immer noch wir eine Jugendarbeitslosenquote haben von über 30% in Spanien und in Griechenland. Und die wären noch sehr viel höher, wenn sich nicht viele Jugendliche vom Arbeitsmarkt weggekehrt hätten und länger in der schulischen Ausbildung oder universitären Ausbildung geblieben wären. Aber das ist eben auch ein Spiegelbild der generell schwierigen Arbeitsmarktsituation in diesen Ländern. Und bei den Jugendlichen kommt noch hinzu, dass wenn sie einen Job finden, gerade in Spanien oder auch in Griechenland, sie die Jobs oftmals nur befristet sind, oftmals auch nur Teilzeitjobs sind und die Beschäftigung eher prekärer Art ist.
Kann denn da Arbeitsmarktpolitik überhaupt entgegenwirken aus Ihrer Sicht? Auch was Sie jetzt gerade genannt haben, prekäre Beschäftigung, Jobs, die auch nur befristet sind?
Also eher nicht so Arbeitsmarktpolitik im eigentlichen Sinne, sondern was, glaube ich, wichtig ist, wäre, dass man bei der Bildungspolitik sich an den guten Beispielen Deutschlands, Österreichs orientiert, dass man auf eine praxisnahe Berufsausbildung setzt. In vielen Ländern, das gilt für den Süden, das gilt aber auch für Osteuropa, ist die Berufsausbildung noch viel zu schulisch. Das heißt, in irgendwelchen Fachschulen werden die Berufe erlernt und nicht so in Deutschland wie betrieblich, und die betriebliche Ausbildung hat den enormen Vorteil auch für die Jugendlichen. Sie sind 3 Jahre im Betrieb, lernen praktisches Arbeiten und vor allen Dingen auch der Ausbilder kennt die Jugendlichen. Die werden dann oftmals übernommen. In anderen Ländern ist es vielfach so, dass sie dann nach der Schule auf den Arbeitsmarkt kommen und überhaupt noch keine Praxiserfahrung, gar keine Referenz vorweisen können und sie es deshalb besonders schwer haben, und das zeigt sich ja auch europaweit, ist die Arbeitslosenquote der Jugendlichen immer noch doppelt so hoch wie die der Erwachsenen.
Wie hat sich die Beschäftigungssituation in der EU in den Krisenländern verändert? Darüber habe ich mit Karl Brenke gesprochen. Er ist Arbeitsmarktexperte am DIW. Dankeschön.
Bitte.
Was politisch seit einem Jahr in Südtirol läuft, das ist eigentlich schon ziemlich skurril. In der autonomen Region musste sich die bürgerliche Partei der Südtiroler einen Koalitionspartner suchen und arbeitet jetzt ausgerechnet mit der nationalistischen Lega zusammen, die ja nun nicht gerade als Unterstützerin von Minderheiten gilt. So mancher Südtiroler sorgt sich, dass die Zwangsehe die politische Landschaft verändern könnte und vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis der Südtiroler Wirtschaft unterminiert. Zurzeit walten die Politiker in Südtirol ja mehr oder weniger unabhängig von Rom, und auch die Steuereinnahmen, die bleiben in der Region, die ja vor allem aus dem Tourismus kommen. Unsere Reporterin Kirsten Hausen hat sich im florierenden Meran umgehört, ob die Koalition mit der Lega sich da schon auswirkt.
Gedämpftes Licht, Aromaduftkerzen, 10 Behandlungsräume und ein ganzer Schrank mit Cremes, Lotionen, Körperölen zur Straffung, Entschlackung, Zellverfeinerung. Der Medical Spa und Beauty-Bereich im Hotel Villa Eden in Meran bietet das volle Programm.
Spezielle Anwendungen für den lokalisierten Fettabbau, Antizellulitis, Fußreflexzonenmassage und so weiter.
Dank Hotelchefin Angelika Schmid, die nicht müde wird, nach neuen und immer besseren Behandlungsmethoden zu suchen.
Goodbye, thank you, hope to see you again.
Mit Küsschen verabschiedet sie russische Gäste. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Hoffentlich bis nächstes Jahr.
Die Gäste bleiben durchschnittlich 7 bis 10 Tage und haben ein Rundumprogramm, also 360 Grad. Einmal mit Ernährung, einmal mit Bewegung, einmal aber mit den ganzen Behandlungen im medizinischen Bereich, einmal auch mit den Behandlungen im ästhetischen Bereich. Und haben wirklich Zeit zum Entschlacken, Regenerieren, neue Kräfte tanken und wieder fit und vital nach Hause zu fahren.
Der Tourismus hat eine jahrhundertelange Tradition in Meran, anders als in vielen Tälern, die früher vor allem von der Landwirtschaft lebten. Heute ist der Tourismus in ganz Südtirol ein bedeutender Wirtschaftszweig. Allerdings gibt es auch Kritik. Die Übernachtungszahlen steigen von Jahr zu Jahr, haben die 30 Millionen bereits überschritten. Die Faszination der Bergwelt führt saisonal zu kilometerlangen Staus auf den Passstraßen. Seit 2017 gibt es in Südtirol drei sogenannte Destinationsmanagement-Einheiten, die Lösungen für besonders stark besuchte Orte erarbeiten. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich speziell mit der Besucherlenkung in Südtirol.
Der Trend im Moment geht es zu unseren Gunsten sehr stark dorthin in Dienstleistung, Service. Also natürlich muss die Struktur auch top sein und alles bieten, was einem so die Herzenslust verlangt. Aber die Menschen machen dann sicherlich die Differenz. Und ich glaube, hier haben wir die Möglichkeit, eben durch der Dimension, durch den, dass wir so klein sind, wirklich sehr spezifisch auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Ich predige immer, ein Nein gibt es nicht.
Denn die Konkurrenz ist gestiegen und noch nie war es so einfach wie heute, Hotelangebote zu vergleichen. Angelika Schmid mag Herausforderungen und der gestiegene Druck durch den Markt ist für sie ein Ansporn, immer noch besser zu werden. Diese Einstellung zeichnen nicht nur sie, sondern die Südtiroler im Allgemeinen aus.
Über die Jahre muss man schon sagen, dass grundsätzlich das Südtiroler Volk schon ein sehr fleißige Menschen sind, die immer viel gearbeitet haben, sehr fleißig waren, nicht aufgegeben haben. Vielleicht auch bedingt dann durch die letzten politischen Situationen in den 30er, 40er Jahren.
Die Vergangenheit nicht vergessen, aber den Blick nach vorne richten. Das ist die Devise von Angelika Schmid. Die zierliche Frau mit schwarzer Kostümjacke und dezentem Make-up ist die perfekte Gastgeberin. Für jeden, dem sie begegnet, hat sie ein Lächeln und ein paar Worte. Ein Paar um die 60 mit einem ebenfalls nicht mehr ganz jungen Golden Retriever setzt sich zum Aperitif in den Lounge-Bereich. Wir kommen seit vielen Jahren hierher. Es gefällt uns sehr. Angelika macht das toll, schwärmt die Dame aus Bologna und tätschelt ihren Hund. Dank der italienischen Kundschaft ist Italienisch inzwischen die offizielle Sprache im Hotel, auch der Mitarbeitenden untereinander. Und mediterranes Flair komme bei allen Gästen gut an, verrät Angelika Schmids Mann Hannes Ilmer.
Auch von den Gästen heutzutage bestellt ja niemand mehr eine Tasse Kaffee, sondern es darf entweder ein Latte sein oder ein Cappuccino sein.
Für den hochgewachsenen Mann, der eine Beratungsfirma mit 50 Angestellten leitet, hat sich Südtirol sehr positiv entwickelt. Möglich geworden sei das durch die Autonomie von Rom. Die gelte es nach wie vor zu schützen politisch.
Hier in Südtirol ja einen Lebensraum geschafft, der sich sicherlich sehen lassen kann und in Europa ja zu den Führenden gehört. Und das ist natürlich nur möglich durch Ruhe, Frieden, aber auch durch Ordnung. Und das funktioniert hier sehr gut. Dementsprechend ist es natürlich auch absolut nachvollziehbar, dass das Volk per se das auch weiterhin so verteidigen möchte.
Die Regierungsbeteiligung der Lega sieht Hannes Ilmer gelassen. Die SVP habe mit 15 von 35 Abgeordneten nach wie vor das Heft in der Hand im Landtag. Und das sei für alle gut.
Die SVP ist ja auch sehr stark von den Italienern gewählt worden. Dementsprechend sieht man einfach hier, dass der Verstand siegt in einem System, das Gerechtigkeit, Ordnung und Lebensstandard für alle bringt. Wir haben unheimlich viele Freunde der italienischen Sprachgruppe, die ja selbst mehr als wir sogar hier quasi für Selbstständigkeit und unsere Autonomie hochhalten, weil sie sagen, schau, sei mal nicht böse, ich bin ein Südtiroler. Absolut stehe ich dahinter, weil einfach hier das System funktioniert.
Noch kein negativer Lega-Effekt im Touri-Hotspot Meran. Und morgen nehmen wir uns in unserer Serie das politische Tableau in Südtirol nochmal näher unter die Lupe. Es wurde mal wieder viel versprochen auf dem Digitalgipfel der Regierung in Dortmund diese Woche. Nächstes Jahr soll federführend von Deutschland eine europäische Datencloud an den Start gehen. Und außerdem soll Deutschland weltweit führender KI-Standort werden. Wann und wie genau, das ließ die Bundesforschungsministerin allerdings offen. Die Finnen, die Deutschland bei der Digitalisierung um Jahre voraus sind, die haben beim Thema KI, sagen wir mal, etwas konkretere Pläne. Statt direkt weltweit führender Standort werden zu wollen, führen sie erstmal KI in Behörden ein und sie informieren ihre Bürger, worum es dabei überhaupt geht, in einem KI-Lehrgang. Was es damit genau auf sich hat, Jenny Roth.
Finnland will aufsteigen zu Europas KI-Testlabor. Schon 2017 hat die finnische Regierung eine nationale Strategie für künstliche Intelligenz verkündet, für die sie 200 Millionen bereitstellt. Dabei will man gezielt in Unternehmen und Forschungseinrichtungen investieren, die KI entwickeln und anwenden. Neu ist auch, dass nicht nur die Unternehmen von KI profitieren sollen, sondern die ganze Gesellschaft. Am Anfang stand das 1%-Ziel. 1% der 5,5 Millionen Finnen sollte lernen, was KI überhaupt ist, was sie kann und was nicht. Dafür hat ein Team rund um den Informatikprofessor Teemu Roos von der Uni Helsinki den Online-Kurs Elements of AI entwickelt. Im Büro direkt neben der Uni erklärt Ville Valtonen vom Beratungsunternehmen Reaktor die Hintergründe.
Es bringt nichts, wenn man den besten Kurs der Welt hat, aber keiner erfährt davon. Das wäre typisch finnisch. Wir erfinden immer die besten Sachen, die dann keiner kennt. Karelische Piroggen zum Beispiel.
In diesem Fall lief es anders. Der Kurs landete 2018 frei verfügbar im Netz und nach nicht mal 4 Monaten war das Ziel erreicht. 1% der Finnen, also 55.000, hatten ihn absolviert. Mittlerweile sind es mehr als 200.000 Zugriffe weltweit. Rund 250 finnische Konzerne haben ihre Mitarbeiter motiviert, an dem Kurs teilzunehmen. Auch die finnische Regierung schulte ihre Mitarbeiter auf diese Weise. Zur ersten Abschlussfeier des Kurses im Herbst 2018, bei der die ersten Absolventinnen ihr Teilnahmezertifikat erhielten, kam Finnlands Präsident höchstpersönlich. Das Wirtschaftsministerium hält KI für entscheidend für die Zukunft. Europa könne nur wettbewerbsfähig und relevant bleiben, wenn es sich um die digitale Bildung seiner Bürgerinnen kümmere. Immerhin entstehen die meisten KI-Startups und die größten KI-Investments derzeit in den USA und in China, sagt auch Teemu Roos.
Finnland und Europa müssen die Regeln für KI festlegen. Da haben wir eine Verantwortung. In China ist das alles nicht demokratisch und in den USA wiederum sehr profitorientiert, gesteuert von großen Unternehmen.
Deshalb müsse ein europäischer Weg her, bei dem Demokratie mitgedacht werde. Ein Anfang soll der Kurs sein. Es gibt 6 Teile, eine Mischung aus Theorie und praktischen Übungen, von maschinellem Lernen bis zu den Grundlagen des Programmierens. Insgesamt sollte man dafür 60 bis 90 Stunden einplanen. Dabei geht es Roos nicht darum, dass die Teilnehmer programmieren lernen, sondern dass sie verstehen, wo KI schon jetzt im Leben eine Rolle spielt, sagt auch Berater Ville Valtonen.
KI hilft, mit Unsicherheiten umzugehen, zum Beispiel bei der Impfgegnerdebatte. Die Menschen haben Angst, weil sie nicht wissen, welche Nebenwirkung eine Impfung hat. Also schlussfolgern sie, dass sie gefährlich ist und wollen ihr Kind nicht impfen lassen.
Im Online-Kurs gibt es passend dazu Rechenaufgaben zu medizinischer Diagnostik. Die Wahrscheinlichkeitsrechnungen sollen zeigen, wie gering die Gefahr wirklich ist. Entwickler Teemu Roos sieht in dem KI-Kurs auch ein Demokratisierungsprojekt.
Wie soll Demokratie funktionieren, wenn irgendjemand da oben die Regeln festsetzt und die Bevölkerung nicht weiß, wovon die Rede ist? Damit die Leute auch von der Entwicklung profitieren können, müssen sie Bescheid wissen. Und zwar auch ohne Abitur.
Am Ende, so hoffen die Kursmacher, können die Teilnehmer das, was sie über KI hören, lesen oder sehen, kritisch bewerten und einordnen. KI soll keine so große Unbekannte mehr sein. Eher etwas, das man besser kennenlernen will. Der Kurs war übrigens so erfolgreich, dass er auch in andere Sprachen übersetzt wird und bald auch auf Deutsch im Internet erscheint.
Na dann ran an den Kurs. In Finnland klärt die Regierung darüber auf, wie die Bürger von KI, von künstlicher Intelligenz profitieren können. Das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.